Hallo und herzlich willkommen beim Kids Doc. Schön, dass du uns gefunden hast. Ich bin Dr. Vito Gattino, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und das ist unser Podcast.
Richtig. Und der heißt der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Und ich darf das Ganze moderieren als Dreifachvater. Und das ist nur ein Auszug von 250 Folgen, die dich bei Podimo erwarten. Und die kannst du hören unter dem Link in den Shownotes oder du tippst es direkt ein podimo.de/kidsdoc_open. Sehr kompliziert. Guck am besten nochmal rein. Und das Fantastische ist, ihr könnt bei Podimo noch viel, viel mehr hören. Nicht nur unseren Podcast. Es gibt weitere. Es gibt Hörbücher. Es gibt alles, was das Audioherz begehrt für euch.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Ab einem bestimmten Alter braucht nicht das Kind den Schnuller, sondern die Eltern. Und so ist das auch ganz häufig. Ne? Man hat sich daran gewöhnt, dass das Kind dann die Klappe hält, auch mal auf gut Deutsch, oder mal schnell ruhig ist, wenn ich dem jetzt einfach den Schnuller gebe.
Willkommen, der Kids Doc. Mehr Gesundheit für dein Kind. Als Kinderarzt kennt Vitor all die Fragen, Sorgen und Ängste von Müttern und Vätern, wenn sie in seiner Praxis stehen. Ein Blick hinter die Kulissen. Dieser Podcast bewegt, schlaut euch auf, verpackt medizinische Komplexität in verstehbares Deutsch, beantwortet Fragen und schafft Verständnis. Vitor erklärt euch alles aus medizinischer Sicht und ich, Gerrit, Dreifachvater, führe euch durch diesen Podcast und werde die ein oder andere Anekdote sicherlich auch nochmal raushauen. Viel Spaß bei dem Format, der Kids Doc, mehr Gesundheit für dein Kind. Letzte Woche war es der Brennpunkt, da haben wir über RSV gesprochen, dieses Mal kommen aber eure Fragen. Vitor, du hast viele, viele Fragen mir zugeschickt, die ich jetzt runter vorlesen darf und immer wieder der Hinweis, leider auch an dieser Stelle, es sind wahnsinnig viele Fragen und wir können natürlich nicht alle nehmen. Es sind auch teilweise sehr, sehr krass komplex medizinische Fragen dabei. Da haben Vitor und ich uns von vornherein drauf geeinigt, das kann man gar nicht in einem Podcast irgendwie erklären. Da muss man wirklich dann auch die Aufforderung nochmal auch von Vitor, der gleich vielleicht auch selber mal ein Wort sagen kann, wirklich zum Arzt gehen und das mit dem Kinderarzt besprechen oder aber auch zu sagen, komm, ich guck mal, ob ich irgendwie zum anderen Kinderarzt gehe. Wenn die Eltern fühlen, dass da was ist und vielleicht der Arzt dann nicht das reflektiert, was es vielleicht sein könnte und man sich da nicht wohlfühlt, dann ist es eigentlich auch okay, mal woanders anzuklopfen. Oder wie ist das für dich, Vitor? Nimmst du das als Diss für dich dann wahr?
Nein, also jeder hat das Recht auf eine Zweitmeinung oder Drittmeinung oder, ne, also das ist, also bei der fünften Meinung würde ich dann überlegen, ob nicht irgendwie doch was Wahres dran ist, aber also ich würde auf jeden Fall, wie du sagst, die Leute schreiben manchmal jetzt auch Fragen, die sehr, sehr konkret auch sind oder ne, das geht dann schon in Entschuldigung, das geht dann schon in medizinische Beratung. Das können wir hier nicht leisten. Es geht eher um allgemeine Themen, allgemeine Fragen, wo, sage ich mal, andere auch einen Mehrwert von haben und auf die konzentrieren wir uns heute.
Sehr schön. Ich fange am besten direkt an. Die erste Frage, die reingekommen ist, und das kann ich nur eins zu eins widerspiegeln, weil wir haben es momentan auch zu Hause, alle Kinder haben Halsschmerzen. Damit geht meistens alles los, Vitor. Was kann ich eigentlich gegen Halsschmerzen machen? Ingwertee rein, Halsschmerztabletten, gibt es noch andere Rezepte? Wie kriegen wir Halsschmerzen schneller bei den Kindern in den Griff? Das ist die Frage.
Also da kommt es drauf an, wie alt ist das Kind natürlich. Halsschmerzen.
Hast du auch vielleicht? Du räusperst dich heute sehr viel.
Ich habe, ich habe irgendwie gerade etwas Schleimbildung im Hals und das stört beim Reden. Es ist so, dass es drauf ankommt, wie alt das Kind ist. Wenn Halsschmerzen ist das häufigste Symptom bei viralen Infekten. Bei jeder kennt das, bei jeder kleinen Erkältung oder so fängt das manchmal mit Halsschmerzen an. Manchmal haben die Kinder auch, das kennen wir ja auch von uns, ne, ist, wenn die Nase zu ist durch die Erkältung in der Nacht, dann schlafen wir halt mit offenem Mund, ne, dann trocknet der Hals sehr aus und dann sind die Halsschmerzen zum Beispiel morgens ganz dolle und wenn man dann den Kindern was zu trinken gibt, ein bisschen was isst, dann wird es über den Tag, ist das eigentlich gar kein Problem. Also da würde ich immer schauen, ne, ist Fieber mit dabei, ist kein Fieber dabei. Wenn es ein isolierter Halsschmerz ist, sage ich mal, beim Schlucken und den Kindern geht es sonst gut, dann kann man diese Hausmittelchen, wenn die älter sind als ein Jahr, zum Beispiel Tee mit ein bisschen Honig, wie gesagt, älter als ein Jahr, nicht unter einem Jahr, und oder eine heiße Milch, ne? Also irgendwas, was so ein bisschen beruhigt. Ich empfehle manchmal auch, also das, deswegen ist das sehr individuell, bei manchen Halsschmerzen, also wenn die wirklich sehr starke Halsweh haben und das ist irgendwie richtig geschwollen oder die haben eine Mandelentzündung, dann hilft manchmal auch kalt, ne? Also kalt, weil man viele assoziieren ja mit kalt, oh, wenn der hat, also höre ich ganz häufig, Kategorie Mythos, oh, er hat, ja, er hat jetzt Halsweh, er hat gestern Eis gegessen. Nein, davon kriegt man keine Halsweh. aber es kann passieren, dass man dann so gleich gereizt ist. Das kann natürlich sein, aber was manchmal hilft, ist, wenn es sehr geschwollen ist hinten im Hals, dass dann ein Eis lutschen, irgendwas Kaltes trinken, halt die, sag ich mal, das Abschwellen unterstützt und dann ist auch weniger dieses Enge oder dieses Druckgefühl dann da ist, so dass man da individuell schauen muss, ne, gebe ich was Kaltes oder Warmes? Manche mögen auch eher was Warmes, also das ist unterschiedlich, muss man dann schauen. In dem Moment, wo Fieber dazu kommt, die Kinder wirklich stark speicheln, starke Halsschmerzen haben, sollte einmal reingeguckt werden. Wir hatten ja letztes Mal erzählt, ne, es gibt Scharlach, es gibt andere Herpangina, es gibt ganz viele andere Erkrankungen, die es sein könnten, die man dann behandeln müsste, manche. Und deswegen bei Fieber würde ich immer vorstellig werden und je kleiner, desto früher, so würde ich sagen.
Schön beantwortet, dann gehen wir mal direkt weiter. Vitor, der Schnuller. Erst ist der Schnuller das Beste, was es gibt. Wir schieben ihn rein und das Kind ist ruhig, kann ganz entspannt, man kann ganz entspannt seine Dinge dann weiter verfolgen. Und dann muss ich auch irgendwann das Kind wieder von dem Schnuller entwöhnen. Aber die erste Frage ist generell, über den Schnuller hört man ja, oh, wenn du den falschen Schnuller nimmst, dann hast du schiefbildende Zähne am Ende. Wenn du den richtigen Schnuller nimmst oder zu groß den Schnuller nimmst, dann kannst du vielleicht das Problem haben, dass die am Ende nicht mehr die Saugkraft haben und dann nicht mehr gestillt werden können. Gib uns da mal aus deiner Perspektive Einblicke. Du siehst jeden Tag stillende Mütter, du siehst jeden Tag schnullernde Kinder. Wie kombinierst du das in dieser Antwort von der Frage Schnuller?
Also dieser Schnuller, das wird gerade am Anfang wird das wird so im Internet, ne, wie du gerade sagst, so hochkontrovers diskutiert. Ne? Manche sagen, nein, in den ersten 6 bis 8 Wochen darf auf keinen Fall Schnuller gegeben werden. Da sind auch manche Hebammen ganz aktiv.
Oh, da muss ich kurz reinfallen, ganz kurz bei dir ins Wort fallen. Wir hatten auch so beim ersten Kind eine sehr, wie soll ich sagen, ja, die stand sehr für ihr Gewerbe, ne, die Hebamme. Die war also alte Schule, so richtig krass alte Schule. Und wir haben immer den Schnuller, bevor die kommt, alle Schnuller zu Hause versteckt. Alle versteckt. Weil wir hatten Angst vor der Hebamme. Ja. Beim ersten, beim zweiten war uns das dann egal, weil die sagte, bloß keinen Schnuller geben. Aber wir haben festgestellt, so für uns, das macht das Leben dann doch schon zu Hause ein bisschen einfacher, wenn wir einen Schnuller auch in den ersten Monaten geben. Aber das nur als Einwurf.
Ja, es geht halt um diese, um die Saugverwirrung, ne? Also die sagen halt, wie du eben auch angesprochen hast, dass wenn man ganz früh den Schnuller gibt, dass dann das Kind, das Saugen an einem Schnuller oder auch an einer Flasche ist natürlich ein ganz anderes Saugen als an der Brust. Und bei der Brust müssen die viel mehr in den Mund nehmen, sie müssen Unterdruck erzeugen, also das ist natürlich mehr Arbeit und ein Schnuller ist ja eigentlich nur vorne mit der Zunge oder so mit dem vorderen Bereich, so dass die dann sagen, naja, wenn die sich daran gewöhnen, dann kommen die manchmal durcheinander und saugen dann auch an der Brust wie am Schnuller. Und das kann dann zu Stillproblemen führen. Aber es gibt, soweit ich weiß, gar keine Studie, die das irgendwie belegt. Das ist aber so ein Erfahrungswert. Und es gibt auch, das habe ich auch in der Praxis schon erlebt, es gibt Kinder, wo es einen eindeutigen Zusammenhang gibt, dass die Kinder plötzlich irgendwie Probleme beim Stillen haben oder Mutter und Kind Probleme haben durch Einführung des Schnullers. Und wenn der weggelassen worden ist, hat sich das dann auch wieder gebessert. Aber es ist so individuell. Also man muss einfach schauen, wie es läuft. Also es gibt genug Kinder auf der ganzen Welt, und auch wenn wir immer nur denken, unser Mikrokosmos hier in Deutschland, aber auf der ganzen Welt, die einen Schnuller oder irgendwas direkt am Anfang bekommen und die haben keine Saugverwirrung und die saugen trotzdem und die werden trotzdem gestillt. Also man muss das einfach schauen, also wie es ist. Beim ersten Kind haben wir es auch erstmal so ein bisschen gewartet und geschaut, aber zum Beispiel beim zweiten, der hat so gut super getrunken. Von der ersten Sekunde an, da war klar, der kann sofort auch einen Schnuller haben, da kommt der, also dem kann das keiner irgendwie verlieren, dieses Saugen an der Brust. Und deswegen muss man da individuell schauen. Deswegen verteufle ich den Schnuller nicht. Ne? Es gibt ja richtige, im Internet gibt es ja richtige so Foren und Gruppen, die so Anti-Schnuller sind. Also so richtig so, ja, dieses, das Kind hat ja ein Bedürfnis, also ich bin ja auch bedürfnisorientiert, aber ne, das Kind hat ein Bedürfnis, ein Saugbedürfnis und das wird dann verarscht, jetzt mal auf gut Deutsch, ne, mit einem Schnuller und das ist ja nur für die Eltern und das Kind, das hat davon nichts und das ist überhaupt nicht kindgerecht und sonst was. Yo, ich sag dann immer ganz ehrlich, wenn wir im Wald leben würden, alle gemeinsam oder jeder in seiner Hütte und alles irgendwie so, kein Stress und ich muss halt irgendwie nur ein paar Beeren pflücken und so, dann wäre das was anderes. Aber wir leben in einer anderen Gesellschaft. Natürlich kann man nochmal, also ich sag immer,
Vitor, ich sag schönes immer mit Bild, dem, Vitor. Ich sehe dich gerade so wie Rotkäppchen verkleidet durchs Wald laufen. Durch
ja,
den Wald laufen.
Genau, hüpfend, ja. Immer so leicht toll, hüpfend.
Toll. Über tolles Kino.
Genau. Nee, ich sag dann immer, also was wichtig ist, ist wirklich, das sage ich auch, dass der Schnuller sollte wie ein Medikament benutzt werden. Also dosiert richtig an der richtigen Stelle und bevor ich es gebe, erstmal schauen, ob etwas anderes vielleicht auch hilft. Und wenn man so das irgendwie so intus hat, dann finde ich, kann man nicht so viel falsch machen, ne? Dass wenn das Kind schreit und ich merke, okay, dass ich dann erstmal schaue, was hat es denn? Hat das vielleicht Hunger? Hat das Durst? Ne? Also nicht gleich den Schnuller rein. Also wenn ein Kind weint, hat es ja schon ein Bedürfnis, ne? Will es auf den Arm genommen werden. Also dass man erstmal schaut, kann ich das mit etwas anderem irgendwie beruhigen. Und wenn ich aber merke, okay, es alles hilft nichts und das Kind will saugen, aber irgendwie kann ich jetzt auch gerade nicht, also bedürfnisorientiert heißt ja nicht nur, wir gucken uns das Kind an, sondern alle Bedürfnisse, aber die Mutter kann gerade nicht, weil sie jetzt auch mal was anderes machen muss oder sonst was, dass man, und dann kann man dann dosiert den Schnuller auch geben und wenn man merkt, das Kind braucht ihn jetzt auch nicht mehr, dann kann man ihn auch wieder rausnehmen. Also Kinder, wenn die dann schlafen, die ganz kleinen Babys, brauchen die den meistens nicht mehr, ne? Manche spucken den ja auch automatisch raus. Also, dass man das immer so dosiert sieht. Und dann ist die andere Frage natürlich, wie du gesagt hast, ja, wegen den Zähnen, wegen der Zähne mit dem Wachsen und so. Das ist auch so eine ganz, ganz häufige Frage, ne? Ja, weil wenn man in den Supermarkt geht, gibt's ja jede Größe von 0 bis 1 Monat, dann gibt's die und dann die, ne? Gibt's ja, das, der wächst ja so mit. Und ich sag dann immer, ja, was ist denn der natürliche Schnuller? Der natürliche Schnuller ist ja die Brustwarze. Ja. Und die wächst ja nicht mit.
Nicht.
Normalerweise. Ja. Also normalerweise über die 6, 7, 8, 10 Monate, ne, die das Kind dann gestillt wird im Durchschnitt, wächst die ja nicht mit, die Brustwarze. Die ist ja immer gleich groß. Und so ist das auch eigentlich, muss man sagen, mit dem, nicht eigentlich, sondern das ist so, mit dem Schnuller. Der Schnuller sollte sollte die kleinste Größe haben. Immer. Immer die kleinste Größe. Wichtig ist aber, und da muss man ein bisschen aufpassen, weil es ist von Marke zu Marke unterschiedlich. Vorne dieses Plastikteil, ne, was ja außen am Mund ist, das sollte groß genug sein. Weil das Problem ist, bei denen häufig ist es so, dass die kleinen Schnuller natürlich noch ein kleines Plastikteil vorne haben. Und wenn die natürlich dann, also bei einem Säugling, bei einem Neugeborenen, schaut das irgendwie so halb über die ganze Wangen, dieses Plastikteil. Bei einem ein Jahr Alten kann es sein, dass der den ganzen Schnuller in den Mund nehmen kann. Also komplett mit diesem Plastikteil, weil das so klein ist. Und da muss man aufpassen, dass man dann sagt, okay, man nimmt automatisch einen, der ein oder später dann auch kleinste Größe, aber ein großes das Plastikteil, damit das Kind das nicht komplett in den Mund nehmen kann.
Sind dafür eigentlich auch die Löcher, links und rechts teilweise an den Schnullern, wenn die den mal im Hals stecken haben, dass sie dann trotzdem weiter Luft kriegen?
Also das ist ein Grund, aber ein zweiter Grund ist einfach, dass die, wenn die, man braucht ja außen herum ja eigentlich nur Widerstand, ja, ne, damit es nicht reingeht. Und wenn das diese Platten sind, die durchgehend sind, darunter ist ja immer ein bisschen nass, ne, die sabbern ja dann sich voll und so. Und dann kommt es häufig zu lokalen Reizungen der Haut. Die Haut ist dann manchmal richtig, man nennt es ein Leckekzem. Die haben dann richtig wunde Stellen oder trockene Stellen also rechts und links, da wo der Schnuller ist, ne, manche nimmt man den Schnuller weg und man sieht den immer noch, den Abdruck, ne, weil es da so gereizt ist und durch dieses Fehlen dieses Teiles, nämlich nur so ganz fein drumherum, ist die Haut auch einfach weniger belastet an der Stelle. Und deswegen, das ist wichtig, also dass man sagt, okay, das Plastik außen darf nicht zu groß sein. Und das Zweite, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, ist die Schnullerform. Also wenn man so im Internet guckt, gerade auf Instagram oder sowas, da werden ja manchmal dann Sachen beworben und sowas, und dann gibt's diesen Kirschschnuller. Also Kirsch, also der sieht so vorne, also der sieht so, wie soll man es erklären, der ist einfach rund und der ist einfach von allen Seiten gleich rund, und der sieht so ein bisschen aus wie so ein Pilz. Das macht so einmal oben eine Kugel und dann blub runter, wie so dieser Oldschool Schnuller. Der wird ganz häufig, muss man sagen, von Hebammen empfohlen, wenn die sagen, gut, also er kann jetzt einen Schnuller benutzen als Baby, aber dann benutzt bitte den, weil der ist der Brustwarze so ähnlich, okay, ne? So knubbelig, ja, und so symmetrisch und sowas. Deswegen wird der gerne empfohlen. Medizinisch, kieferorthopädisch ist der eine absolute Katastrophe. Weil der ist anatomisch so knubbelig vorne, so rund nach dem Steg, also man nennt das vorne das Plastikteil, ja, dann kommt dieser kleine Teil, der ja zwischen den Zähnen ist, ist dieser Steg, und dann kommt plötzlich eine Riesenkugel, und das durch das Saugen drückt sich diese Kugel so stark in den Kiefer nach oben, dass ganz viele Säuglinge oder Babys dann oben eine richtige Auskerbung haben, je nach Intensität des Schnullers, wie oft sie den benutzen, und dann biegt sich auch, der kann das über den längere Zeit, dann der Oberkiefer sich auch so richtig wie so ein Dach nach vorne bilden, sodass der überhaupt nicht empfohlen wird, weil einfach, der nimmt zu viel Platz in der Mundhöhle vorne ein, was normalerweise ja die Brustwarze nicht machen würde, auch wenn man sagt, er ist brustwarzenähnlich. Deswegen ist hier die Devise, der Steg so klein, so dünn wie möglich, und auch hinten das Knubbelteil, also das, was dann im Mund ist, auch so klein und so flach wie möglich. Das ist eigentlich das Beste. Weil wenn man sich mal anschaut, es gibt Bilder, wo man sich angeschaut hat, wo die Brustwarze bei Babys ist, wenn sie daran saugen, dann ziehen die so lang, dass sie die ganz schmal oben am Gaumen entlang drücken. Und das passiert bei einem Schnuller, der vorne knubbelig ist, nicht. Ne? Deswegen so dünn wie möglich der Steg und auch dieses Knubbelteil auch so flach. Da gibt es symmetrisch oder anatomisch, die sind dann anatomisch sind noch flacher. Also so flach wie möglich, das ist das Beste. Weil dann ist auch der Mundschluss, also vorne, dass die Zähne fast aufeinander sind, am besten. Weil man möchte ja eigentlich, dass der Mund so zu wie möglich ist. Und wenn ich da so einen dicken Steg habe, so einen riesen Knubbelteil, gibt es ja auch welche, wo man so von außen den Finger reinstecken kann. Die sind ganz lustig, aber die haben einen riesen Steg und der Mund steht eigentlich immer halb offen. Und dann kommt es zu diesem offenen Biss, ne, dass der Kiefer dann deformiert ist. Und bei vielen geht es auch wieder zurück, aber das sollte man beachten.
Eine Frage, 15 Minuten Antwort, das ist krass, dass man so viel über einen Schnuller eigentlich erzählen kann, Vitor.
Ja, da könnte man auch noch mehr,
ja,
reden.
Genau. Also, und deswegen, überlege ich gerade, ob ich habe generell hier auch noch mehr Fragen und würde jetzt nochmal im Clustern, weil das passt dann ganz gut und die würde ich ein bisschen ummünzen. Jetzt gibt es natürlich vegane Schnuller, dann gibt es wiederum Gautschuk-Schnuller, also wir hatten auch verschiedene getestet. Was würdest du denn empfehlen? Also einige sagen ja, die werden porös, die lösen sich auf, die anderen halten, dann kochst du die Dinger ab, dann ist da Wasser drin, dann kann das Kind sich verbrennen. Da haben wir letzte Folge auch schon einmal drüber gesprochen, zumindest nur über das Risiko, wenn man einen Schnuller nicht richtig abkocht, dass man da bitte eben warten sollte, bis man dem kleinen süßen Spatz den wieder in den Mund jagt. Aber die Frage eigentlich wäre, was beobachtest du da auf dem Markt? Was ist gut und was ist schlecht? Du musst keine Empfehlung abgeben, aber hast du da irgendwo für uns Anhaltspunkte?
Also, wie du sagst, es gibt diese Kautschuk, es gibt Latex, es gibt Silikon, es gibt die verschiedensten Arten. Da muss man schauen. Also, ne, man weiß bei Kautschuk, es gibt jetzt auch schon modernere Kautschuk-Mischungen und sowas, aber es ist so, bei bestimmten Arten von Stoffen, wenn man die zu oft abkocht, dass die dann einfach porös oder die werden dann brüchig, ne? Die werden dann so steif einfach von der Konsistenz und dann brechen die halt schneller ab. Deswegen, da würde ich individuell schauen. Es gibt immer wieder Tests, also von irgendwelchen Firmen, also von hier Stiftung Warentest oder Ökotest, die dann wirklich auch schauen, wie sind die belastet oder sonst was. Da würde ich mich eher so daran orientieren. Ne? Und es gibt halt auch, es gibt Kinder, die, da will man unbedingt alles natürlich und Kautschuk und sonst was und dann nehmen sie halt nur den einen Silikon-Schnuller, dann ist das halt so. Also man kann es dann auch nicht erzwingen. Aber grundsätzlich gibt es da wirklich Unterschiede in der Zusammensetzung, aber so dass man sagt, oh, nur die sind besser oder die sind besser, würde ich nicht sagen. Also es geht immer darum, wie ist die Zusammensetzung, wie sind die Stoffe, sind die frei von irgendwelchen komischen Stoffen, weil da wurde ja auch schon mal in manchen was gefunden. Da würde ich immer schauen, was sind so die aktuellen Testergebnisse.
Du als Portugiese, wie lange hattest du einen Schnuller? War das cool früher bei dir?
Ich überlege gerade, ich kann mich wirklich sehr an sehr viel aus meiner Kindheit erinnern, auch sehr, sehr früh, aber ich kann mich, also ich habe, es gibt zum Beispiel keine, gut, früher gab es nicht so viele Fotos, aber es gibt keine Fotos, wo ich überhaupt einen Schnuller habe, muss man ganz ehrlich sagen.
Also war das eher bei euch also, so mit dem Körbchen durch den Wald gehen und Bären sammeln, Einstellung?
Genau, nein, also ich weiß es gar nicht, also ich überlege gerade jetzt so im Bekanntenkreis, also bei den, die hatten, also der Schnuller, dadurch, dass viele, sehr, sehr, sehr viele wirklich lange und viel stillen, ist der Schnuller so wirklich nur mal zwischendurch, ja. Also gar nicht so dieses Intensive. Und irgendwann ist der Schnuller dann auch weg. Also das wird nicht irgendwie, bis man 4, 5 ist oder sowas. Das ist in Portugal, sage ich mal, ist das da noch sehr verpönt, wenn man mit 3 irgendwie einen Schnuller hat oder so, dann heißt, der kommt dann einfach weg. Da wird auch nicht lange diskutiert.
Ja, ist das denn auch so ein Battle bei dir, wenn in der Praxis die Eltern bei dir vorsprechen, dass die auch sagen, ist mir schon ein bisschen peinlich, dass der jetzt noch mit 2,5 hier einen Schnuller trägt? Musst du da oft beruhigen oder oft auch sagen, ja, eigentlich ist es ein Erziehungsthema, ne? Da sind ja auch Pädagogen und Co. für dann zuständig eigentlich. Das geht ja über das Medizinische heraus, wie man das abtrainiert. Aber hast du da Infos für uns?
Also es ist so, es wird empfohlen, medizinisch wird es empfohlen, dass man sagt, so bis zum 2. Lebensjahr und dann kann das so langsam abebben. Aber das Problem ist, das ist natürlich, es ist immer die Frage, was hat der Schnuller für eine Funktion für dieses Kind? Wenn es natürlich die Einschlafhilfe ist und dann schläft das Kind ein und lässt ihn fallen, mein Gott, also dann wird es jetzt auch, wenn es immer nur so kurz, ne, zum Einschlafen benutzt wird. Also es kommt wieder die wie am Anfang, Medikamentendosierung. Wie stark dosiere ich ihn, ne? Auch ganz viele werden ganz nervös, weil, oh, mein Kind nuckelt am Daumen oder so, ne? Also es kommt immer, also die Dosis macht das Gift. Und wenn ich nur immer mal ganz kurz den Schnuller benutze, zum Einschlafen und der schläft dann auch dort, der Schnulli, und bleibt in dem Bett, wenn ich tagsüber in den Kindergarten gehe, dann ist das, sage ich mal, erstmal nicht so dramatisch. Wenn der Schnuller aber permanent im Mund ist, die ganze Zeit, und wie so eine Kippe irgendwie die ganze Zeit in der Ecke hängt und irgendwie die Kinder spielen und bauen Klötze und malen und dieser Schnuller ist die ganze Zeit im Mund, da muss man halt überlegen, dass man dem Kind vielleicht eine Alternative oder irgendwie was anderes bringt, weil dann hat er eigentlich keine Funktion mehr richtig, sondern dann ist es ja permanent im Mund. Ne? Es hat jetzt nicht irgendwie was Beruhigendes oder sonst was. Und dann muss man, und dann wird es natürlich auch mit den Konsequenzen, mit den medizinischen Konsequenzen im Mundraum, mit schiefen Kiefern und sonst was ja viel höher, weil die den permanent tragen, ne? So dass man da immer wirklich individuell schauen muss, wie häufig wird er getragen, in welchen Situationen wird er getragen. Und wenn die Eltern mir sagen, ja, nur wenn er, also nur abends und sonst was, dann sage ich, jo, oder wenn er vom Kindergarten kommt, hat er den mal im Auto und dann, wenn wir aussteigen, bleibt er im Auto. Ja, mein Gott, das ist halt ein Bedürfnis, was dann gestillt wird. Aber dieses Permanente, immer überall und so, ist halt dann schwierig.
Ja, steht vor allen Dingen auch nicht im Lebenslauf später, ne? Wenn das Kind sich irgendwo wenn er sich irgendwo bewirbt hat, 3,5 Jahre Schnuller getragen, das ist kein Kriterium heutzutage, um keinen Job zu finden später.
Wer weiß, was kommt.
Einige geben ja auch noch Grundschule mit an, das finde ich immer sehr witzig im Lebenslauf, dass dann da steht Grundschule XY von bis. Grandios. Das soll aber nicht die Frage sein. Ich hatte gerade noch eine andere Frage und die ist mir jetzt... genau. Kann man denn feststellen, dass die lange Schnuller tragen, eher rauchen später?
Das wäre eine richtig geile Studie. Aber das... weiß ich nicht. Also was man gesehen hat...
Aber ich finde es witzig, dass du das gerade wie eine Kippe vergleicht hast.
Ja, aber was häufig vorkommt, ist, es gibt Kinder, die sehr oral noch fixiert sind, also die wirklich immer alles in den Mund nehmen und so. Das kennen auch viele Eltern, die sagen, mein Gott, der ist jetzt schon 4 und dauernd muss er alles immer irgendwie anlabbern und die Hände dauernd im Mund und so, wo man sagt, die orale Phase war doch irgendwie deutlich früher. Es gibt so Kinder, die das haben und da weiß man, dass die Kinder, die zum Beispiel, da gab es mal, das ist keine richtige Studie, das war so Beobachtung, dass die Kinder, die lange, lange gerne geschnullert haben oder auf den Daumen genuckelt haben, häufiger Bleistifte und sowas in der Schule auch angeknabbert haben. Also, dass die häufig dann einfach dann trotzdem noch dieses Bedürfnis haben, immer was im Mund zu haben und sowas und deswegen ganz häufig dann die Bleistifte vor allem oder Buntstifte dann ankauen.
Ich bin wirklich nach wie vor faszinierend. Medizinischer Sicht, Entwicklung vom Kind und Co., was ein Schnuller, so ein kleiner Schnuller, der uns oft Frieden, Glück und Meditation beschert, anrichten kann, aber auch ausrichten kann. Das ist toll. Vitor?
Ich sag den Eltern auch immer gerne, wenn die dann älter sind, wenn die dann so 3 sind und die haben noch den Schnuller und dann sagst du, und haben sie mal überlegt, den irgendwie auch demnächst jetzt mal irgendwie vielleicht doch mal weg und dem Kind eine andere Alternative zu geben, um sich zu beruhigen. Oh, und dann sage ich immer, das Kind und so. Und dann sage ich immer, wissen Sie, ab einem bestimmten Alter braucht nicht das Kind den Schnuller, sondern die Eltern. Und so ist das auch ganz häufig. Ne? Man hat sich daran gewöhnt, dass das Kind dann die Klappe hält, auch mal auf gut Deutsch, oder ja, mal schnell ruhig ist, wenn ich dem jetzt einfach den Schnuller gebe. Ich rede jetzt nicht von einem kleinen Säugling und so, sondern auch der 3-Jährige oder der 4-Jährige. Ne? Und bevor ich mich jetzt auf große Diskussionen mit dem Kind dann gebe ich halt schnell den Schnuller, ne? Und deswegen sage ich immer, das Kind braucht den Schnuller gar nicht, sondern das Kind will vielleicht sich mitteilen oder hat irgendein anderes Bedürfnis, aber die Mutter oder der Vater brauchen den gerade, damit es gerade mal ruhig ist. Und das kann man mal machen, aber auf Dauer wird das halt problematisch, ne? Weil das dann halt auch also nicht der Sinn ist eines Schnullers und auch nicht der Sinn dieser Beziehung dann sein sollte.
Abgefahren. Ich fand das ein ganz, ganz schönes Zitat, was du gerade gesagt hast, dass nicht das Kind, sondern die Eltern den Schnuller brauchen. Das bringt mich auf die Idee, wenn ich nächstes Mal irgendwo im Meeting sitze, einfach mal so 10 Schnuller zu verteilen, wenn man mal eine Präsentation hält, da weiß man, dass die dann erstmal schön beschäftigt sind, ruhig sind und
genau,
am Ende...
Man hört dann immer nur...
genau. Einfach mal die Fresse halten, wie es so schön heißt. Ne? Gut. Vitor, wir haben, wie gesagt, noch viel mehr Fragen, aber die werden wir wieder alle nicht schaffen. Aber dafür ist es ja auch genau richtig. Es kommen noch viele, viele Folgen. Und jetzt haben wir beim Schnuller eigentlich auch einen kompletten Haken dran, ehrlich gesagt. Da brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht mehr drüber sprechen. Also alle, die Fragen zum Thema Schnuller haben, falls sie noch nicht beantwortet sind, gerne schicken. Können wir nochmal nachhaken. Aber ich glaube, das war sehr, sehr ausführlich und vielen Dank dafür. Jetzt ist die Frage, wo wollen wir weiter abtauchen? Wir haben ja noch Fragen zum Kinderwagen, das ist ein Beispiel. Dann einerseits zum Schlafen haben wir ganz viele Fragen. Zum Kindstod haben wir wiederum Fragen. Und. Wo wollen wir uns reinwerfen?
Wie du möchtest, komm, mach doch die Frage mit dem Kindstod, das ist doch gut.
Können wir gerne machen. Kindstod, da war eine Frage, es gibt Matten. Matten, die lege ich in das Bett, die sind mit einem Sensor versehen und würden dementsprechend Alarm schlagen, wenn die Vitalwerte des Kindes nicht mehr den Normen entsprechen. Ist das alles Verrücktmacherei? Klar, Kindstod finde ich gerade bei mir in der Anfangszeit mit dem ersten, wenn man das dann liest, denkt man, oh mein Gott, ich muss eigentlich die ganze Zeit jetzt daneben wach liegen, damit das Kind da nicht stirbt und ich mir am Ende ein schlechtes Gewissen oder dass man nie wieder glücklich wird, formuliere ich es besser so, radikaler. Aber dann haben wir uns am Ende für ein Babyphone entschieden mit Kamera und Ton ganz laut, sodass man da auch immer ein bisschen reinschauen konnte in das Ganze. Aber die Frage zielt jetzt speziell auf diese Matten ab. Vielleicht gib generell mal kurz eine Statistik zum Kindstod, kurz und knapp vielleicht jetzt. Und macht es Sinn? Machen wir uns verrückt? Was können wir den Eltern da draußen heute mit auf den Weg geben, damit die beruhigt schlafen und sich selbst auch mal kurz die Ruhezeit gönnen?
Genau, also der plötzliche Kindstod hatten wir ja auch schon mal eine Folge. Also ganz kurz, es geht darum, dass, also der ist selten. Punkt. Ja. Das muss man sich bewusst sein. Natürlich hat man, also das ist ja so immer, auch jetzt mit RSV und sonst was haben wir ja alles besprochen, alles was in den Medien ist, hat man das Gefühl, es ist plötzlich ganz viel und ganz häufig, aber der, und weil man mit diesem plötzlichen Kindstod wird man ja auch permanent konfrontiert, ne? Man bei der U1, nach der Geburt wird einem plötzlich erklärt, wie man das Kind legen muss, was darf man nicht und mit diesen ganzen Regeln, mit nicht zu heiß und auf dem Rücken und sowas und wegen des plötzlichen Kindstod, dann ist man beim Kinderarzt, bei der U3, da kriegt man es nochmal gesagt. Also irgendwie dauernd wird man damit konfrontiert. Gerade am Anfang, wo alles noch so, gerade wie du sagst, beim ersten Kind alles so neu ist und man sowieso, also jeder, der ein Kind zum ersten Mal bekommen hat, weiß, ab dem Moment, wo ein Kind auf der Welt ist, ist eine permanente Angst da, ne? Ja. Die, mit der man plötzlich, also ich sage immer, wenn das erste Kind da ist, ist die größte Umstellung, nicht, dass man jetzt nicht mal feiern gehen kann oder sonst was, sondern die größte Umstellung ist, dass man selbst mit einem neuen Gefühl Dauer leben muss. Ja. Und dieses neue Gefühl ist nicht nur, dass man ein Lebewesen hat, was man über alles liebt, wo man sein Leben für geben würde, sondern vor allem, dass man eine permanente Angst hat. Und das kann natürlich bei jedem Individuum nochmal anders sich dann äußern. Ne? Wenn ich sowieso jemand bin, der eher ängstlich ist, und ich bin eine Mutter oder ein Vater, der auch Probleme depressiv oder immer mal wieder so Angstsymptomatiken hat. Und dann kommt noch dieses Kind und dann diese permanente Angst, die man einfach um dieses Kind hat, weil man, diese Angst ist ja naturgewollt, ne, dass man einfach so sich darum kümmert, dass man da dieses Kind zum Überleben, dass man verhilft. Das kann natürlich dann bei Menschen dann zu so viel Angst führen, dass das dann auch krankhaft wird, ne, dass man dann Panik bekommt oder dass man nicht mehr rational denken kann und so. Also deswegen ist das eher so, wenn man das erste Kind bekommt, diese Angst, und dann kommt dann noch dieses permanente über diesen plötzlichen Kindstod reden. Das sind 150 Kinder. Jedes Kind ist zu viel, was gestorben ist. Ja. Aber es sind in Anführungsstrichen nur 150 Kinder, die im Jahr sterben. Ne? Wirklich in Anführungsstrichen. Das ist, jedes ist zu viel. Aber von der Zahl statistisch gesehen ist das wirklich sehr, 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 sehr gering.
Jetzt müssen wir natürlich noch einmal daneben halten. Sorry, wenn ich dir ins Wort jage. Ja. Wie viele Geburten gibt es denn? Also mein Kenntnisstand ist so 700.000 Geburten im Jahr. Ist das korrekt? Ungefähr? Daumenpeilung?
Also, könnte sein, tatsächlich, ich kann es dir nicht ganz genau sagen, aber so in der Größenordnung hätte ich es jetzt auch gesagt. Also es ist wirklich verschwindend gering, natürlich, aber wenn, ich sag immer, Statistik ist a bitch, wenn du dazu gehörst, dann hast du halt das Problem. Aber es ist wirklich gering, das Risiko. Aber, und deswegen gibt es ja diese ganzen Sachen, die man machen kann, die wir schon mal besprochen haben, mit auf dem Rücken und keine Kuscheltiere, nicht zu warm und so, und kann nicht im Bett, sondern daneben.
Genau, im Familienbett musst du.
Genau, da haben wir das erzählt. Und dann ist es aber so, dass manche, es gibt halt, mit Angst kann man Geld verdienen, gibt es dann diese Matten. Es gibt auch so Söckchen, die man den Kindern anziehen kann, die automatisch auch die Sauerstoffsättigung jetzt messen oder den Herzschlag dann direkt messen, so. Dann ist es unabhängig von diesen Matten. Oder es gibt, wie gesagt, diese Matten, die man drunter liegt, die halt einfach diese Atembewegung messen. Und die werden von kinderärztlicher Sicht nicht empfohlen. Warum? Weil sie erstens zu ungenau sind. Das sind keine Medizinprodukte, sondern das sind ganz normale Produkte, die man so kaufen kann. Bei Medizinprodukten ist es nochmal was anderes.
Klingt nach einem Gadget.
Und deswegen, die sind zu ungenau. Sie können im schlimmsten Fall immer wieder auslösen in der Nacht, und das macht viel mehr Probleme, dass man jedes Mal denkt, oh Gott, mein Kind ist gleich tot, und man muss dann immer hinrennen und schauen, und bringt viel mehr Unruhe, als dass ich ich sag mal, jeder Psychotherapeut würde auch sagen, wenn ich jetzt eine Angststörung habe, ne, also jetzt mal ganz anders gesprochen, eine Angststörung habe, es ist besser, sich mit der Angst zu konfrontieren, und wenn ich dieses Gefühl der Angst habe, das drauf zu gucken und zu schauen, wie kann ich das bearbeiten, als mir eine Krücke zu nehmen. Mhm. Weil dann, also wenn ich eine Krücke habe und sage, naja, ich habe jetzt keine Angst, weil ich habe ja das und das, ne, dann ist das vielleicht für den Moment gut, aber für das Längerfristige ist das schlecht, weil die Angst lernt, oder der Körper lernt dann nur, okay, du hast nur keine Angst, weil das und das da ist. Ne? Und deswegen ist diese Matte ist auch so eine Krücke. Die Angst der Eltern wird dann immer nur unterstützt. Ne? So, gut, dass hier die Matte ist, gut, dass sie da ist. Statt zu sagen, ich vertraue auf mich, ich vertraue auf mein Kind, ne? Es ist sehr selten, das wird schon nicht passieren, und wir machen alles Mögliche, damit das nicht passiert. Und deswegen wird das nicht empfohlen, weil das führt häufig zu so einem Pathologisieren der Angst, oder häufig durch Alarme kommt das dann eher zu viel mehr Unruhe, und deswegen wird das nicht empfohlen. Anders, wenn man wirklich einen plötzlichen Kindstod in der Familie hatte, also Geschwister oder sonst was, dann bekommt man vom Arzt einen Heimmonitor verschrieben. Das ist dann vorgeschrieben, die ersten 6 Monate oder das erste Jahr, und das ist wirklich was Medizinisches, und das ist dann vollkommen in Ordnung, aber nicht diese Matten zwischendurch und so, das wird nicht empfohlen.
Also vielen Dank schon mal an dieser Stelle für die Frage. Nicht nur, dass du die super beantwortet hast, sondern auch von unseren HörerInnen. Diese Frage war nochmal ein schöner Abschluss für das Gesamtthema Kindstod, was wir in einer anderen Folge auch sehr ausführlich besprochen haben, weil du hast gerade schon ein bisschen die Zusammenfassung gegeben. Familienbett, ja, nein. Was kann da passieren mit Kindstod und Co.? Eigenes Bett. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Währenddessen du wunderbar geantwortet hast, Vitor, habe ich mich hier ein bisschen auf die Tastatur konzentriert und mal kurz gegoogelt. Im Jahr 2020 sprechen wir über ein lebend geborene Geburten, wenn ich es auch richtig hier gerade vorlese, 773.000. Das ist ein Rückgang von 0,6%. Das heißt, wir haben weniger Kinder. Machst du dir Sorgen um deinen Job jetzt?
Nein, Definitiv nicht.
Gut, nein, haben wir das geklärt. Und anschließend, jetzt haben wir da auch nochmal die Leute aufgeschlaut, 773.000 Geburten. Also wieder was für die Kneipe. Wenn ihr sagt, ich gehe nach Hause, ich muss zu eins von 7.773 Kindern und das ist eins davon ist meins, dann könnt ihr damit punkten. Ich habe mit über 100 Vätern gesprochen in einem anderen Podcast-Format und wenn die Mikrofone aus waren und man spricht dann ein bisschen vertrauter, dann kam immer am Ende, aber auch zielgerichtet habe ich da drauf hingefragt, weil ich das immer wieder identifiziert habe in diesen Gesprächen. Fast von allen war die Antwort, als ich gefragt habe, was ist eigentlich deine größte Angst als Vater? Dann haben alle gesagt, dass ich das Kind überlebe.
Ja.
Ne? Das ist einfach ein Ding, das schlägt in uns und das wird man auch nicht rauskriegen. Aber dennoch muss man gelassen damit umgehen, wenn wir uns an unsere eigene Kindheit, Jugend und Co. erinnern. Boah, da waren ein paar Situationen bei, wo es knapp war bei dem einen oder anderen, aber am Ende haben wir dann doch noch alle Glück gehabt. Da muss man auch einfach mal ja, dem Schicksal dem Lauf geben, so blöd das auch klingt.
Ja, also es ist, wie du sagst, man kann nicht in der Bubble leben und in der Luftblase in Watte gepackt, sondern das Leben gehört dazu mit Höhen und Tiefen, mit Schrammen und größeren Schrammen, mit leider sehr, sehr großen Einschnitten oder auch ganz so vielen Jubelsprüngen, die es auch im Leben gibt. Also das ist Leben und zum Leben gehört auch der Tod und wie du sagst, natürlich ist die größte Angst, dass man das, weil das ja auch nicht natürlich ist, sage ich mal, ne? Dass genau. Das Kind vor einem stirbt, ne? Das ist irgendwie und das ist alles, was so gegen die Natur ist, ist immer so ein bisschen erstmal schwierig und deswegen wie gesagt, das ist Leben und das gehört dazu und ganz, ganz viele, man darf sich nicht nur auf die negativen Sachen fokussieren, weil der größte Teil ist ja zum Glück positiv.
Ja, und Leben rückwärts gesprochen heißt übrigens Nebel.
Sehr gut.
Falls das hier von Bedeutung ist. Okay, so ein bisschen mit Blick auf die Uhr, Vitor. Wir haben ja schon ein ganz gutes Programm hingelegt. Frage ist, wir können jetzt noch über Kinderwagen und sprechen, nur ich würde sagen, lass uns das verdauen erstmal, was wir jetzt hier besprochen haben. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, diese Impulse von unseren HörerInnen irgendwie mitzunehmen, wenn eine Schnullerfrage kommt, sich dann doch mehr Zeit für nehmen, um mehr in die Ausführlichkeit zu gehen, statt grob drüber weg und dann viele kleine Themen nur anreißen. Ich glaube, dafür haben wir noch genug Folgen vor uns, dass wir uns da auch die Zeit einfach mal rausnehmen sollen, dürfen und können. Ich sehe dich hier auf meinem Bildschirm, du zählst gerade anhand deiner Finger was nach?
Gar nichts. Ich habe einfach nur gerade freudig die Finger aufeinander geklatscht.
Warum auch immer.
Wie war der Weil ich jetzt gleich arbeiten muss. Juhu!
Ja, ich weiß, du musst gleich los, ne? Deswegen haben wir auch ein bisschen den Zeitdruck. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen ruhigen Dienst, würde aber gerne noch eben fragen, gestern Geburtstag der Frau, ist dein Geschenk gut angekommen?
Ja, also es war jetzt nichts so mega, ist ganz gut angekommen.
Gut, und für alle, die wissen wollen, was er seiner Frau geschenkt hat, das ist der Cliffhanger für die nächste Folge.
Nächste Folge. Das war sowas Krasses.
Das ist richtig krass. Also das
ja, mega.
Vito hat mir Bilder geschickt und ich musste schmeilen, weil das ist typisch. Wir Väter sind da doch eigentlich ganz gut gestrickt.
Ja.
Siehst du dich eigentlich eher als Vater oder als Mann?
Beides.
Cool. Gute Antwort, Vitor. Auf dich kann man sich verlassen, in beiderlei Hinsichten. Das nächste Thema, was du nochmal für dich lokalisiert hast, nachdem du alle Fragen durchgeforstet hast, hast du mir direkt per WhatsApp geschickt, ey, wir müssen über Fieber sprechen. Das sind unzählige Fragen. Das wird dann quasi jetzt sowas wie mit der Schnullerfolge. Warum, Vitor? Was hast du da alles vorbereitet?
Weil ganz viele fragen immer, wann muss ich denn zum Arzt? Wann ist denn Fieber schlecht? Wann Fieber hier? Bei der Impfung ist das irgendwie, darf ich da was geben? Was ist mit dem Fieberkrampf? Also da sind so viele kleine einzelne Fragen, dass ich gesagt habe, nein, machen wir einmal eine Folge, wo wir mal über diese ganzen Themen sprechen. Kurz und knapp, aber trotzdem alles mal beleuchten, dass ihr überall mal so ein bisschen aufgeschlaut wird.
Und wenn ihr Fragen habt zum Thema Fieber oder Erfahrungen habt zum Thema Fieberkrampf und Co., sendet die gerne an Vitor, der jetzt nochmal die E-Mail-Adresse für euch hier sagt.
Genau, info@kids-doc.de und dort direkt hinschreiben und dann werden wir das berücksichtigen.
Mich würde nämlich mal interessieren, Fieberkrampf, wie gehen Eltern psychisch damit um? Weil das ist echt, wenn es lange und intensiv ist, ein Fieberkrampf, krass. Das, was ich aus dem Bekanntenkreis höre, ist, diese Bilder vergisst man nicht so schnell.
Das ist tatsächlich so und da werden wir auch drüber reden.
Ja, wieder dein Podcast, dein Ende. Du darfst jetzt nochmal alle Leute grüßen.
Ja, also ich grüße alle, die zuhören und denk dran, Schnuller dosiert, so wie wir es besprochen haben und keine Angst vorm Kinderkriegen, die Angst lebt mit uns.
Ja, sichert den Job genau. Von Vitor. Wir wollen, wenn wir nächstes Jahr...
Mehr Kinder bitte.
Genau, wenn die Geburtenrate rauskommt für das Jahr 2021, gerade haben wir über die von 2020 gesprochen, würden wir es ganz gut finden, wenn diese 0,6% entweder auf Null sind oder auch ein Plus, weil dann Vitor ganz beruhigt sein kann.
Ja.
Das da auch
man
noch.
Sieht einen November-Peak. Man sieht einen, ab November macht es dann so plupp, geht es hoch und dann kann man sagen, guck mal, das war der Podcast.
Ja. Ja. Also, dann würde ich jetzt sagen, viel Spaß beim und euch alles Gute da draußen.
Tschüss. Ciao.
Hey, danke, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast.
Bei Podimo bekommst du jeden Mittwoch das Neueste von uns auf den Ohren zum Thema Kindergesundheit, Kinderheilkunde, alles, was du wissen musst, um sicher durch das Elternsein zu kommen. Und hier gibt es immer nur Auszüge von unseren etwas älteren Folgen. Das heißt, komm rüber zu Podimo. Den Link möchte ich dir natürlich auch noch kurz ins Ohr flüstern. Das ist podimo.de/kidsdoc_open. Und da gibt es natürlich bei Podimo nicht nur uns, jeden Mittwoch, sondern da kommen tagtäglich neue Formate, neue Hörbücher, alles, was das Audioherz begehrt. Also komm rüber. Bis gleich.